ARD Sounds.
Ihr Lieben, bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Denn in dieser Folge geht es auch um die Themen Suizid und Stalking. Wenn du dich also mit diesen Themen unwohl fühlst, dann hör die Folge am besten nicht alleine oder überspringe sie ganz. Hilfsangebote findest du in den Shownotes.
Sie war erst 20, als sie zur besten Biathletin der Welt wurde. 12 WM-Titel, 3 olympische Medaillen und eine Karriere, die schneller verlief, als viele überhaupt träumen können. Doch Magdalena Neuner war nie nur die Ausnahmeathletin aus Wallgau, sondern immer auch ein Mensch, der früh gespürt hat, dass das Glück nicht nur auf dem Siegerpodest entsteht.
Das ist Wie geht's?
Magdalena Neuner.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie geht's? Liebe Magdalena, ich freue mich unglaublich auf dieses Gespräch, weil ich vor allem sehr, sehr großer Fan von dir war, wir als ganze Familie während deiner aktiven Karriere, und jetzt die Möglichkeit hier zu haben, mit dir zu quatschen, das freut mich unglaublich. Und bevor wir das aber tun, muss ich dir natürlich die Frage des Podcasts stellen: Wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Robin, vielen lieben Dank für deine Einführungsworte, und ja, mir geht's sehr gut. Ich bin sehr gut heute in den Tag gestartet, ganz energiegeladen. Heute ist Montag, also so nach dem Wochenende. Haben zwar viel gemacht, aber ich fühle mich so richtig ready und gut, ja.
Das freut mich. Ich wollte dich zu Anfang mal fragen, ob du dieses Gefühl kennst, was ich gerade in mir trage, weil bei uns ist gerade so Ende der Saison. Wir gehen so auf die Zielgerade zu, und ich merke immer, dass so am Ende der Saison, dass es zwar auch körperlich wird, klar, man hat so ein bisschen Wehwehchen und alles wird ein bisschen anstrengender, aber ich merke vor allem, dass ich mich so bei Spielen, wir haben jetzt heute Abend zum Beispiel auch wieder ein Spiel, und das wird dann bestimmt oder hoffentlich kommen, dass ich mich emotional aufgeladen bekomme, aber ich merke, dass am Ende der Saison, dass so viele Spiele für mich gleich sind und dass ich nicht mehr so diesen Adrenalinschub reinbekomme, der es im Normalfall halt braucht, um auch fokussiert zu sein und um dieses Spiel genießen zu können. Du bist jetzt nicht mehr aktive Leistungssportlerin, aber ich wollte dich trotzdem fragen, kennst du diesen Moment gegen Ende der Saison, wo es dann alles ein bisschen schwieriger wird und wo man dann nicht mehr so dieses Feeling hat, was man vielleicht am Anfang der Saison noch hat?
Ja, also ich kenne da eigentlich alle möglichen Szenarien, ja. Also ich kenne Saisonende, was für mich noch total gut war, ja, wenn man körperlich noch gut drauf ist und merkt, dass die anderen vielleicht nicht mehr so gut drauf sind. Ich meine, ich komme aus dem Einzelsport. Für mich ist es natürlich so, dass ich ja schon aber ein bisschen gucke, was macht die Konkurrenz und wie bin ich selber da dagegen noch. Und ich war meistens oder eigentlich in jedem Jahr körperlich am Ende der Saison immer noch relativ gut drauf, im Gegensatz zu so manch anderen, wo man schon gemerkt hat, oh, die Saison zehrt schon sehr. Ich bin, glaube ich, so vom Naturell her, das hat man vielleicht auch körperlich oder optisch immer gesehen, jetzt nicht diese ganz dünne Person, sondern halt schon eher, sage ich mal, kräftig gebaut, viel Muskulatur. Also ich hatte immer relativ viel Substanz im Gegensatz zu manch anderen Mädels. Und das hat mir vom Kopf her auch immer sehr geholfen, weil ich wusste, ich habe einfach noch ein paar Körnchen mehr körperlich. Und ich konnte die Saison eigentlich meistens bis zum Schluss richtig genießen. Ja, man merkt, dass die Spannung nicht mehr so da ist wie am Anfang. Aber ich fand es insofern manchmal auch ganz schön, weil man schon so routiniert ist. Also man hat nicht mehr so diese Anfangsaufgeregtheit der Saison, wo man noch nicht so richtig weiß, wo stehe ich. Mich hat das so innerlich eigentlich oft ein bisschen entspannt, aber natürlich musst du halt eher schauen, dass die Spannung noch hoch genug bleibt, um auch ein gutes Rennen machen zu können. Und ich glaube, das kommt natürlich auch mit Erfahrung und ja, auch schon mentalem Training, würde ich sagen. Also ich habe ja viel mit Mentaltrainer auch gearbeitet, und ich glaube, gerade zum Ende der Saison muss man dann schon gucken, einfach eher die Spannung höher zu halten, die Freude immer noch zu haben, also sich vielleicht bewusster auf den Wettkampf zu bereiten, als am Anfang, wo du sowieso diese Grundspannung hast und diese Nervosität vielleicht ein bisschen mehr als am Ende der Saison. Ich weiß nicht, wie es bei dir genau ist, aber bei mir war das schon eher so, ja.
Ja, ich weiß, was du meinst mit dem routiniert sein und dass Erfahrung einem helfen, vielleicht dann auch das Rennen besser anzugehen oder auch dann irgendwie anders und entspannter ins Spiel zu gehen. Aber ich merke das bei mir immer, dass dass ich dann, das hört sich so banal an, aber dass sich dann so Flüchtigkeitsfehler einstreuen, Und daran merke ich immer, okay, ja, pass auf, Saison war lang und das hat jetzt wahrscheinlich gerade damit zu tun, dass ich nicht in diesen Tunnel komme. Das bedeutet also, ich mag das auch, ich mag das im Prinzip schon gerne, dieses Gefühl, ein bisschen lockerer zu sein.
Genau.
Aber ich weiß eigentlich, dass es meinem Spiel nicht unbedingt gut tut. Weißt du, wie ich meine?
Du musst halt noch konzentrierter sein, finde ich. Also du musst dir diese Konzentration und den Fokus noch bewusster herholen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ich kenne das genauso. Ich hatte mal so gegen Ende der Saison in Tschechien ein Rennen, wo ich da auf die falschen Scheiben geschossen habe. Das wird mir ja heute noch nachgesagt. Und also da gibt's ja Leute, wo ich mir denke, oh, spannend, dass man sich an solche Ereignisse noch erinnern kann. Und das sind halt so Fehler, so Dinge, die passieren halt, wenn ich nicht mehr so 1000% im Fokus bin. Und deswegen musst du dann noch fokussierter sein. Wobei, wenn dir dann so ein Fehler passiert, ja, wenn du auch ein Spiel hast, wo du sagst, oh, heute sind mir Flüchtigkeitsfehler passiert, das rüttelt dich ja auch wieder ein Stück weit wach, ja. Und es macht dir ja wieder bewusst, da muss ich einfach fokussierter sein. Am Anfang hast du den Fokus vielleicht von Haus aus mehr und später muss man sich den wirklich bewusster vom Spiel oder vom Wettkampf herholen und sagen, okay, auf diese Punkte muss ich wirklich achten, weil eben die Routine manchmal dazu führt, dass man eben diese Fehler macht. Ja.
Und hattest du da konkretes Handwerkszeug quasi, das du dann anwenden konntest? Weil du hast gerade auch schon darüber gesprochen, dass du einen Mentaltrainer hattest, mit dem ihr viel wahrscheinlich an solchen Themen gearbeitet hat. Gab es da konkrete Sachen, die dir dann auch während des Rennens geholfen haben, die du anwenden konntest?
Ja, da gibt es unheimlich viele Tools und ich habe nicht bei jedem Wettkampf das Gleiche gemacht. Also das ist immer sehr unterschiedlich individuell gewesen. Was mir prinzipiell sehr geholfen hat, war die Wettkämpfe zu visualisieren. Also ganz klassisch eigentlich, sich wirklich vorher schon vorzustellen, okay, was kommt heute auf mich zu? Ja, welche Gegebenheiten habe ich? Welche Situationen kommen vermutlich auf mich zu? Ich meine, für mich ist klar, ich komme irgendwann an den Schießstand. Ja, da sind viele Menschen, da sind Kameras. Ich muss da abliefern. Diese Routine, diese Abläufe sind immer gleich. Das kann man sehr, sehr gut visualisieren. Das ist vermutlich bei dir etwas schwieriger, weil du den Prozess oder das Spiel natürlich nicht so vorhersehen kannst. Ja. Bei mir ist es vielleicht insofern vorhersehbarer, weil ich die Strecke kenne, weil ich auf mich selbst mich konzentrieren kann, ja. Natürlich hast du dann immer noch äußere Einflüsse, die man nicht so beeinflussen kann, aber Visualisierung hat mir sehr geholfen. Und dann auch, da kommen wir vielleicht eher dann schon wieder ins Spirituelle, mir zum Beispiel mein Krafttier noch mehr vorzustellen. Also ich hatte so ein Krafttier, das ich beim Laufen immer ausgepackt habe. Da werde ich manchmal ausgelacht. Manche können damit was anfangen, manche nicht. Ja. Ich hatte irgendwann mal für mich so eine Raubkatze mir als Krafttier hergeholt. Und die hat mir immer geholfen, auf der Strecke noch mal mehr Gas zu geben, als man vielleicht denkt zu können. Und die habe ich mir einfach so, diese Dinge, diese kleinen Tools, die man so lernt im mentalen Training, habe ich mir so hergeholt. Zum Fokus am Schießstand habe ich mir eine Käseglocke um mich herum gebaut, ja, ein imaginäres Glas oder Glaskuppel, wo ich mir vorgestellt habe, hier drin bin ich, hier kann ich mein Ding machen, hier fokussiere ich mich auf das, was ich tun kann. Das ist aber wahrscheinlich sehr sportartspezifisch, ja, weil ich brauche wahrscheinlich in meinem Wettkampf andere Dinge, als du sie brauchst, weil du natürlich viel mehr Interaktion hast als ich. Genau.
Ja, ich kenne vor allem dieses Erfinden beziehungsweise Entwickeln eines Krafttiers, daran habe ich auch mal gearbeitet mit meiner mentalen Trainerin. Aha. Das war zu der Zeit in Bergamo, das weiß ich noch ganz genau. Da hatte ich ein schweres erstes Jahr, wo ich das Land gewechselt habe, weit weg von der Familie zum ersten Mal und dann auch nicht wichtig war für die Mannschaft. Und man zieht da ja dann auch sehr viel Kraft raus aus diesem, okay, ich bin Teil der Mannschaft und ich gehöre dazu und ich trage meinen Teil dazu bei zum Erfolg. Das war da nicht so, da gab es auf vielen Ebenen Probleme und wir haben es versucht mit diesem Krafttier und ich habe auch das Konzept verstanden, aber bei mir hat es nicht so richtig funktioniert und ich glaube, das lag aber tatsächlich auch daran, dass ich war schon überzeugt davon, dass mir das helfen kann, aber ich habe es nicht so gefühlt und ich glaube, das ist ja gerade auch so, wie du das beschreibst, dass man das dann quasi rausholen kann und das hilft einem dann auf der Strecke. Da muss man natürlich sehr von überzeugt sein, von dieser Kraft und das hatte ich leider nicht. Und von daher haben wir an anderen Tools gearbeitet. Ich kann mich daran erinnern, dass es bei mir vor allem um negative Gedanken ging und diese umwandeln in positive Energie. Ja. Das hat bei mir sehr, sehr gut funktioniert, weil ich mir immer so... Ich habe oft im Worst Case gedacht, oft halb Glas war halb leer statt halb voll. und da Techniken zu entwickeln, wie man dann so positiv bleibt und die Dinge anders angeht, das hat mir zum Beispiel sehr gut geholfen. Was mich in dem Kontext noch interessiert, ist, wenn ihr so auf ein Rennen geht oder im Prinzip eure Saison ist ja der Weltcup gewesen und bei uns geht es ja relativ banal um 3 Punkte. So, man kann tausend Strategien haben, wie man ein Spiel angeht, aber am Ende des Tages ist nur wichtig, dass man 3 Punkte einfährt. Mhm. Bei euch, ja, zumindest von außen betrachtet, stelle ich mir das ein bisschen komplexer vor, weil du gehst ja wahrscheinlich nicht in jedes Rennen mit dem Gefühl, okay, heute gewinne ich und heute zerlege ich hier die anderen. Wie viel taktischer und strategischer ist so ein Weltcup hindern zum Sieg? Kann man das erfassen? Was würdest du sagen?
Also, ich glaube, es ist super schwierig, einen Vergleich anzustellen.
Ja.
Ich glaube, was ich auch im mentalen Training gelernt habe, was für mich wichtig war, nicht nur ergebnisorientiert zu denken. Mhm. Also nicht schon im Voraus immer darüber nachzudenken, den und den Platz muss ich erreichen, um die und die Weltcup-Platzierung weiterhin zu haben. Weil das ist nämlich ein Thema, was oft zum Ende der Saison dann schwierig wird, ja, wenn es dann um den Gewinn der Kristallkugel geht, mhm, oder Einzelweltcups oder so Dinge, dann fängst du plötzlich an, im Wettkampf zu rechnen, ja. Oh Gott, also der ist jetzt 3 Plätze vor mir, das sind so viele Punkte. Das muss man echt lassen. Also wirklich nicht ergebnisorientiert denken, sondern wirklich sich auf das fokussieren, was ich gerade tue. Ja, also wirklich den Prozess im Blick zu haben und nicht die Punkte. Ich glaube, also ich versuche mich jetzt in dich hineinzufühlen. Ja, ich glaube, ich habe da auch weniger Zeit dazu. Ja, mein Wettkampf ist sehr kurz. Ich habe eine sehr intensive Konzentrationsphase und Fokussierungsphase und habe da eigentlich überhaupt gar keine Zeit zwischendurch darüber nachzudenken. Natürlich auf der Strecke, aber da sind wir wieder bei dem, was du gerade gesagt hast, mit das in Energie umzuwandeln, Positives, Negatives. Ja, wenn ich da anfange, auf der Strecke rumzurechnen und zu überlegen, jetzt darf ich ja keinen Fehler schießen, weil sonst, das nimmt dir Energie. Du musst dich wirklich fokussieren auf das, was gibt mir da Power und Kraft und Energie. Ich glaube, da hast du wahrscheinlich einfach mehr Zeit zwischendurch, aber vielleicht täusche ich mich auch. Erzähl gern, wie das bei dir ist, aber ich habe da gar keinen Space eigentlich, um großartig über dieses Ergebnis nachzudenken. Und es ist auch meiner Meinung nach nicht unbedingt zielführend, ja.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, dass es bei uns, wir haben mehr Zeit nachzudenken. Ich glaube aber auch, dass es wenig Sinn ergibt, viel darüber nachzudenken und sich Szenarien auszumalen. Mhm. Ich glaube, dass wir halt, und deswegen hast du, glaube ich, hundertprozentig recht, dass der Vergleich sehr schwierig ist. Ich glaube, dass wir im Fußball halt in einer Welt leben, wo halt sehr, sehr viel ausgeblendet wird, wenn am Ende die 3 Punkte dabei herumkommen. So, und ich glaube, dann ist Taktik und Strategie etc. ist ganz egal. Es geht am Ende des Tages bei uns halt einfach nur um diese 3 Punkte. Und von daher ist es, glaube ich, in Anführungszeichen ein bisschen einfacher, weil selbst wenn du ein schlechtes Spiel machst oder hättest jetzt, wenn man den Vergleich anstellen wollen würde, eine schlechte Rennstrategie und alles geht schief, aber am Ende des Tages wird man trotzdem Erster und man holt die 3 Punkte, dann wird halt alles andere ausgeblendet. Von daher ist es, glaube ich, wahrscheinlich sehr schwer zu vergleichen.
Ja, ich glaube, im Einzelsport, du bist halt allein auch verantwortlich für deine Leistung, gell? Und du kannst dir halt als Einzelner im Grunde keinen Fehler erlauben, weil mittlerweile das Niveau so hoch ist und ich würde sagen, auch zu unserer Zeit schon so hoch ist, dass wenn du halt den Fehler gemacht hast, der sehr, sehr schwierig auszumerzen war. Und ich glaube, im Teamsport fällt die Einzelleistung, also natürlich, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, aber ich glaube, es ist jetzt im Vergleich einfach nochmal ein bisschen anders, weil es sich vielleicht nicht ganz so recht, ja, du kannst als Einzelner vielleicht einmal einen Fehler machen, der am Ende nicht unbedingt dazu beiträgt, ob du die 3 Punkte machst oder nicht, ja, vielleicht schon, ja, wenn es ein gravierender Fehler ist, natürlich, absolut, aber bei mir als Einzelsportler rächt sich es natürlich nochmal viel mehr für mich persönlich, ja.
Das passt jetzt gerade so wunderschön da rein, deswegen frage ich dich an der Stelle, hast du dir jemals mal die Frage gestellt, ob du vielleicht auch besser aufgehoben wärst in einem Teamsport oder bist du einfach so von deiner Persönlichkeit her ein ganz klarer Einzelsportler?
Das ist eigentlich eine schwierige Frage, weil ich diese Erfahrung eigentlich nie gemacht habe. Ja, also wobei ich sagen muss, wir haben zum Beispiel im Training ganz viel Fußball gespielt. Also ich war eher in einem männerlastigen Team unterwegs. Also ich bin ja nicht nur mit der Nationalmannschaft im Training gewesen, sondern wenn ich zu Hause war, habe ich mit meinem Heimteam trainiert. Und es waren überwiegend Männer und wir waren drei Damen. Und wir haben im Training meistens zum Aufwärmen im Sommer Fußball gespielt. Und das fand ich schon auch super schön, diesen Teamcharakter auch mal zu spüren. Es gibt im Biathlon natürlich auch mal die Staffel, ja, aber das ist vielleicht auch nicht hundertprozentig vergleichbar mit dem Teamsport. Aber ich glaube, vom Typ Mensch, und das sehe ich auch heute in meinem Leben, ich bin schon ein bisschen Einzelkämpfertyp. Ich habe 16 Jahre lang natürlich Biathlon im Einzelsport gemacht. Es prägt einen natürlich auch unglaublich. Also die Frage ist, was wäre gewesen, hätte ich im Teamsport gemacht, dann wäre ich vielleicht heute auch ein bisschen ein größerer Teamplayer. Heute bin ich schon jemand, der ziemlich wenig Menschen um sich herum braucht, um im Leben zu bestehen, sagen wir mal so. Ja, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich Typsache, aber auch, wie halt auch denn deine Prägung ist über die Jahre. Ja, natürlich prägt dich das. Ja.
Ich glaube, ich finde es nämlich immer so interessant, mit Einzelsportlern zu sprechen, weil ich habe den Vergleich auch nicht richtig. Also ich habe mehrere Sportarten ausprobiert, bevor es dann der Fußball geworden ist. Aber ich bin so selbstzerstörerisch und in meinen Gedanken so exzessiv, das habe ich schon als Kind sehr stark gemerkt und das zieht sich auch bis heute durch, dass ich glaube ich, wenn ich jetzt so eine Einzelsportlerkarriere angefangen hätte, wirklich sehr, sehr schnell an meine Grenzen gekommen wäre, weil ich habe diese Regulation nicht so wirklich. Das habe ich auch bis heute nicht, obwohl ich mittlerweile ein reflektierter und mit Erfahrung ausgestatteter Mann bin. Ich kriege das vor allem im Hinblick auf Sport sehr, sehr schlecht hin, wenn es nur um mich selbst geht, also wenn ich nur selbst für Erfolg oder Misserfolg verantwortlich bin. Und deswegen habe ich immer so großen Respekt davor, vor Einzelsportlern, die quasi, ja, die können den Fehler nicht blamen auf andere. Und ich kann das dann trotzdem irgendwie noch so zusammenreimen an schlechten Tagen. Ja, okay, aber die Fehlerkette ist ja vorher schon angefangen und ich war dann nur das letzte Glied. Wie gehst du damit um, wenn mit diesem Mindset, also dass du halt quasi keinen hast, auf den du in Anführungszeichen die Schuld schieben kannst, mal ganz banal gesagt?
Ja, um erstmal auf das noch zurückzukommen, was du sagst. Also ich glaube tatsächlich, dass jeder Mensch natürlich auch mit einem gewissen Charakter auf die Welt kommt. Also ich bin da fest davon überzeugt, dass viel weniger Erziehung uns ausmacht, als eh schon wir mitbringen auf diese Welt. Ja, ich glaube, jeder hat so gewisse Dinge, die er einfach mitbringt. Und weißt du, vielleicht du wirst es wahrscheinlich im Gespräch auch merken, ich bin schon spirituell eingestellt auf eine gewisse Art und Weise, ohne jetzt irgendwie alles spirituell zu sehen. Aber ich glaube, dass vielleicht manchmal auch gewisse Wege vorgezeichnet sind. Und ich glaube vielleicht, weißt du, dein Weg war genau der in den Mannschaftssport. Und genau deswegen ist es so gekommen. Und für mich, mich hat ganz viel das Thema Selbstwirksamkeit beschäftigt im Sport, weil die Menschen im Allgemeinen neigen ja schon gerne dazu, für Dinge, die so passieren oder die vielleicht negativ sind, jemand anders oder ihn entschuldigen dafür zu suchen oder irgendeine Ursache dafür zu suchen. Ja. Und mein Mentaltrainer war da immer relativ streng mit mir, ja, wenn ich dann gesagt habe, ja, aber der Wind und aber heute und die hat mich komisch anguckt oder dies und jenes. Und er hat mir wirklich eingebläut, wie sehr ich verantwortlich bin für mein eigenes Tun und selbstverantwortlich bin für das, was ich erreiche oder nicht erreiche. Und ich glaube, das war ein großer Schlüssel zu meinem Erfolg, dass mir einfach irgendwann klar geworden ist, ich habe es in der Hand. Ja, ich schieb's nicht auf Konkurrenz. Oder es gibt ja auch die Sportler, die darauf hoffen, dass die Konkurrenz Fehler macht. Ja, also sich darauf zu verlassen, dass die Konkurrenz Fehler macht, um selber erfolgreich zu sein. Ich glaube, das ist keine Erfolgsstrategie, auch nicht fürs Leben. Mhm. Und ich glaube, das ist was mich dass der Einzelsport wahrscheinlich schon sehr gelehrt hat, dass ich selbst verantwortlich bin für das, was ich tue, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Schule fürs Leben im Allgemeinen. Aber das tust du in der Mannschaft ja genauso. Du musst ja auch Verantwortung übernehmen und musst dich da hinstellen und sagen, okay, ich habe dies und jenes getan. Also ich glaube, das ist nicht nur Einzelsport oder also ein Einzelsport-Ding, ja, aber es ist etwas, was mich sehr lang beschäftigt hat, weil ich echt ein Thema damit habe, wenn Menschen immer so im Äußeren die Schuld suchen für Dinge, die bei denen selber nicht nicht funktionieren, ja. Und auch bei meinen Kindern merke ich das schon, wenn dann so Sätze kommen, ja, aber da konnte ich ja nichts dafür, weil ich habe diesen Zettel da nicht gefunden und die Lehrerin hat mir das nicht gesagt. Und da bin ich echt streng. Manchmal denke ich, da bin ich viel zu streng wahrscheinlich, weil ich in der Hinsicht natürlich völlig anders trainiert bin auch. Aber ich sage immer, aber du musst dich doch kümmern, du musst doch da die Verantwortung übernehmen, ja, nachzufragen, das in die Hand zu nehmen. Aber ich glaube, dass das fürs Leben allgemein sehr, sehr wichtig ist, ja. Und das durfte ich natürlich als Einzelsportler ganz massiv lernen, auch manchmal sehr schmerzhaft.
Ja, ich muss gerade lachen, ich fühle die Aussage total von dir, dass die Kinder das auch schon versuchen. Mein ältester Sohn ist 4,5. Und wir hatten gerade gestern eine spannende Situation, weil das müssen wir jetzt einfach erzählen, das gehört auch da rein. Wir hatten die Situation, dass er Hunger hatte und er wollte ein Salamibrot haben. Und ich habe gesagt, okay, heute ist Sonntag, das machen wir mal. Und wir haben zwei verschiedene Arten von Salami. Die eine ist größer, die eine ist kleiner, relativ egal. Und ich habe ihm einfach eine drauf gemacht. Ich weiß aber, dass er beide mag.
Natürlich und, die falsche wahrscheinlich.
Natürlich habe ich die falsche gewählt, selbstverständlich. Und dann wollte er das Brot natürlich nicht essen und wollte, dass ich ihm ein neues mache. Und ich habe ihm dann gesagt, nee, pass auf, ich weiß ja, dass du die magst. Vielleicht habe ich, da jetzt die falsche ausgewählt, aber ich weiß ja, dass du beide magst, also isst das Brot jetzt. Und dann fing er an, ja, aber Papa, du hast mich ja nicht gefragt, welche ich will, deswegen ist es ja dein Fehler. Und da sind wir auch wieder bei diesem Thema, so von wegen, die versuchen jetzt auch schon in ihren Möglichkeiten da den Spieß umzudrehen und sozusagen dann die Schuld zu verschieben. Und deswegen finde ich das so spannend, um das jetzt mal auch wieder eine Ernsthaftigkeit da reinzubekommen, weil ich glaube, das ist genau wie du sagst. Man muss halt schon sehr früh einfach damit anfangen, dass man für Fehler gerade stehen muss und dass man für einige Dinge halt selbstverantwortlich ist. Und wenn ich diesen Rahmen dann jetzt nochmal größer ziehe und auf mein Geschäft beziehe, dann finde ich das teilweise erschreckend, mit welchen Spielchen versucht wird, die Schuld von einem selbst abzuwatschen quasi, damit man selbst im guten Licht dasteht. Und deswegen, um da auch nochmal das zurückzuspielen, ist das dann in eurem Sport so gar kein Thema, dass quasi dann Schuld verschoben wird, weil halt jeder Einzelkämpfer ist, oder kennst du dieses Phänomen trotzdem?
Nein, absolut. Also ich meine, bei uns hängen ja auch zum Beispiel Skitechniker mit hinten dran. Ja, da hängt vielleicht ein Trainer mit dran, der mit dir die Waffe eingeschossen hat. Also du könntest ja immer irgendeinen Schuldigen oder irgendeinen Verantwortlichen suchen dafür, dass du daneben geschossen hast, dein Ski nicht schnell genug war oder vermeintlich nicht schnell genug war. Irgendeine Kamera an der falschen Position gestanden ist, irgendein Fan irgendwas gesagt hat, was dich irgendwie beleidigt hat oder getroffen oder wie auch immer. Also es gibt da genügend Dinge. Und deswegen habe ich da eben mit meinem Mentaltrainer auch so viele Kämpfe geführt, ja, weil immer wenn ich angefangen habe und irgendwas gefunden habe, was dazu geführt hat, dass dieses Ergebnis eben nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe, hat er immer gesagt, ach ja, genau. Also er hat mich dann immer so ein bisschen aufgezogen und hat mir dann aufgezeigt, naja, komm, denk mal drüber nach, wie viel ist doch das eigene und wie viel ist auch Mindset, also was projiziere ich auch manchmal rein. Und weißt du, was ich finde, was einfach das Wichtige an dieser Selbstwirksamkeit ist und an dieser Verantwortung zu nehmen, ist der Punkt, wenn ich das schaffe, für meine Dinge selbst einzustehen, dann habe ich wirkliche Wachstumschancen, weil ich nämlich dann lerne, mit meinen eigenen Fehlern und Dingen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, wirklich umzugehen, ja? Weil das andere ist ja im Endeffekt nur ein Wegschieben. Also ich entwickle mich dadurch ja nicht weiter. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass wenn du dich wirklich darauf einlassen kannst, selbst für deine Fehler einzustehen und die vielleicht sogar zu benennen, ja, vor der Kamera, also mutig zu sein und zu sagen, ja, ich habe da heute einfach einen Fehler gemacht, ich war nicht fokussiert, ich habe dies und jenes, wie auch immer. Das befreit innerlich total und ich finde, das ist wirklich eine Chance für Wachstum, weil man sagt doch ja auch so schön, man lernt halt wirklich aus Fehlern. Und wenn ich diese immer wegschiebe, dann habe ich ja gar keine Notwendigkeit, irgendwas zu lernen daraus. Ja, wenn ich sie mir bewusst mache, wenn ich sage, ja, es war halt mein eigener Fehler, meine eigene Unkonzentriertheit, wie auch immer, dann habe ich Chance, das für mich zu verändern und zu sagen, ja, warum ist es passiert und wie kann ich es ändern? Und dann spürst du diese Selbstwirksamkeit, was kann ich tatsächlich in meinem Leben eigentlich bewirken? Und das wünsche ich mir noch so für ganz viele Menschen da draußen, dass die verstehen, wie viel man eigentlich im eigenen Leben ändern kann, wenn man sich traut hinzuschauen und sich auch mal traut, einen Fehler einzugestehen, weil am Ende was passiert. Das war auch so, das ist, glaube ich, für viele oder war auch für mich so diese Hürde. Also du denkst ja dann immer, es passiert irgendwas Schlimmes, wenn du die Verantwortung dafür übernimmst oder wenn du dir eingestehst, dass du selbst dafür verantwortlich bist. Es passiert überhaupt nichts Schlimmes. Und weil du es vorhin auch angesprochen hast mit diesen negativen oder Worst-Case, Best-Case-Szenarien, mein Mentaltrainer hat mir das lange eingebläut, dass ich mir immer überlegen soll, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und man stellt sich ja immer so dramatische Dinge vor, aber tatsächlich ist das Schlimmste, was passieren kann, eigentlich nicht so schlimm, wie man oft denkt. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, hat man auch den Mut, selber Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Und ich finde, das führt eine riesengroße Freiheit, weil ich plötzlich niemanden mehr brauche dazu, um irgendwo die Schuld zu suchen, sondern ich kann selber überlegen, wie gehe ich damit um. Und ich finde das unglaublich stark, ja, wenn Menschen auch selber Fehler zugeben oder sich selber auch eingestehen, dass sie selbst verantwortlich sind für gewisse Dinge. Ich finde, das ist ein wichtiges Signal auch nach außen.
Ja, total. Das ist auch eine wunderschöne Message an der Stelle. Vielen Dank dafür. Ich glaube, dass das aber auch irgendwie ein Stück weit so ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, das wir da haben, weil ich glaube, wir haben eine sehr, sehr schlechte Fehlerkultur in Deutschland.
Definitiv.
Wo einem quasi eingebläut wird, ja okay, jeder Fehler wird hier jetzt bestraft und jeder Fehler hat irgendwie damit zu tun, dass du jetzt beruflich, privat, sportlich, whatever, irgendwie schlechtere Chancen auf Erfolg hast. Und ich glaube, genau deswegen ist diese Message von dir so wichtig an der Stelle. Fehler sind wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung, für Wachstum generell. Und wenn wir jetzt nicht mal mehr den Spielraum haben, Fehler machen zu dürfen in unserem Leben, weil die Leistungsgesellschaft uns quasi dafür bestraft, ich glaube, dann kann es halt ganz, ganz schnell auch sehr gefährlich werden für viele Menschen, ne?
Absolut.
Jetzt müssen wir aber auch noch mal ein bisschen über dich sprechen und vor allem über deine Anfänge. Wir haben jetzt schon so viel gequatscht, aber wir müssen das Feld noch einmal von hinten aufrollen. Du bist 1987, wenn hier meine Infos nicht lügen, in Garmisch geboren, aber aufgewachsen in Wallgau, richtig?
Genau, ja, und das ist nicht weit weg von Garmisch, ja.
Genau. Wie darf ich mir deine Kindheit vorstellen? Von was war die geprägt? Was sind deine intensivsten Erinnerungen an deine Kindheit?
Also spannenderweise denke ich total oft an meine eigene Kindheit zurück, weil einen das, glaube ich, schon sehr stark prägt, wie man als Mensch ist, was man so denkt, wie man auch mit seinen eigenen Kindern vielleicht umgeht. Und ich würde jetzt mal von mir behaupten, ich hatte eine sehr bodenständige, behütete Kindheit auf dem Land, ja, also auf dem Dorf. Konservativ geprägt natürlich, also sonntags mit dem Dirndl in die Kirche gehen, das ist so ein oberbayerisches, klischeehaftes Aufwachsen, aber wunderschön, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich bin in einer Großfamilie groß geworden, habe drei Geschwister. Meine Oma hat bei uns im Haus gelebt. Mein schwerbehinderter Onkel hat bei uns in der Familie gelebt. Also wir waren so eine richtig große Familie, hatten noch Ferienwohnungen. Also Gäste waren auch immer noch mit dabei. Wir waren viel draußen und mein Alltag als Kind hat sich sehr viel auch um Sport und Wintersport gedreht. Also meine Eltern sind auch begeisterte Wintersportler. Wir waren Skifahren, wir waren Langlaufen, wir sind ganz viel mit dem Fahrrad gefahren, wir sind sehr viel Berg gewandert als Kinder, mit meinen Eltern nicht immer gerne, ja, also so wie Kinder halt gerne Berg wandern, aber trotzdem so, dass ich heute unheimlich dankbar und gerne an diese Zeit zurückdenke, ja, die sehr unbeschwert war als für mich als Kind und wie gesagt, normal auf dem Land, ja, ganz, ganz gemütlich, noch ohne Social Media oder sonstige Ablenkungen, würde ich jetzt mal behaupten.
Die gab es da noch nicht.
Ja.
Und wenn du so jetzt zurückblickst, du hast gesagt, du denkst oft an deine Kindheit. Was würdest du sagen, hast du damals schon übers Leben gelernt? Also was wurde dir mitgegeben? Was war wichtig auch für deine Eltern, was du auch heute noch als erwachsene Frau in dir trägst?
Ganz vieles. Also ich glaube, dass ich sehr mit sehr vielen Werten aufgewachsen bin. Ja, meine Eltern sind Menschen, denen es schon immer sehr wichtig war, dass man höflich ist, dass man ehrlich ist, dass man zusammenhält, dass man freundlich zu anderen Menschen ist, ja, dass man auf der Straße grüßt oder wenn man beim Wandern ist, ja, dass man Grüß Gott sagt. Also ob das immer alles positiv ist, das ist so das da kann man jetzt drüber streiten. Ich habe später im Sport gemerkt, dass es mir sehr, sehr schwer gefallen ist, am Anfang auch Grenzen zu ziehen und auch mal Nein zu sagen, also quasi unfreundlich zu sein zu Menschen. Das war für mich eine große Hürde, weil ich da aus meiner Kindheit sehr geprägt war. Ja. Durch das, dass wir auch Hausgäste hatten in der Ferienwohnung, warst du da auch immer freundlich und hast dich eher zurückgenommen. Ja. Also da hat man eher die eigenen Grenzen verschoben, um es anderen Menschen recht zu machen. Das war für mich später im Leistungssport schon ein wichtiges Learning und auch ein schwieriges Learning für mich. Ich sehe das jetzt nicht als negativ, aber das ist halt was mich sehr geprägt hat, auch in der Kindheit. Eine gewisse Bodenständigkeit, ja, Tradition hat bei uns einen ganz großen Stellenwert gehabt in der Familie. In Oberbayern gibt es ja noch viele Traditionen mit den Schuhplattlern und mit Musikkapelle. Mein Vater war ganz lang Dirigent auch unserer Musikkapelle. Also sowas hat uns auch sehr geprägt, ja, auch die Tracht, so wie sie bei uns ursprünglich getragen wird. Was ich aber merke, was ich auch heute an die Kinder weitergebe, mein Mann ist auch bei der Musikkapelle und bei uns sind alle im Trachtenverein. Das ist hier völlig normal auf dem Dorf. Und das ist das, was Oberbayern ja auch ausmacht und was es ja so in Deutschland kaum gibt als hier. Und das hat mich auf jeden Fall sehr stark geprägt und ein sehr liebevolles Elternhaus. Das muss ich auch echt sagen. Eltern, die mich auch im Sport sehr, sehr unterstützt haben. Und das sehe ich heute mit meinen eigenen Kindern wie. Und da habe ich tatsächlich gestern Abend, als ich kurz vorm Einschlafen, habe ich darüber nachgedacht, wie viel mein Papa eigentlich mit mir zu diesen ganzen Biathlon-Wettkämpfen gefahren ist übers Wochenende und wie schön das war, dass mein Papa da mir meine Ski gemacht hat, dass der da war, dass der mit mir zusammen da unterwegs war. Und meine Mama hat zu Hause den Laden geschmissen mit drei Kindern und meiner Oma und meinem Onkel. Wie wenig selbstverständlich das war, das wird mir eigentlich heute immer mehr bewusst als Kind. Ja, nimmst du das ja so nicht wahr. Du siehst ja vor allem deine eigene Welt. Aber da waren meine Eltern schon absolut hauptverantwortlich, dass ich überhaupt diesen Weg gehen konnte. Und das ist ja bei den meisten Leistungssportlern so. Ohne die Eltern, ohne das Elternhaus, die dich da zu 100% unterstützen, zu jedem Training fahren, ja, dir deine Materialien kaufen, auch wenn es für wahrscheinlich, und das sehe ich auch heute bei meinen Eltern, finanziell eigentlich gar nicht drin war, ja. Es dir trotzdem zu ermöglichen, das ist schon. Da bin ich schon super, super dankbar, sonst würde ich heute nicht hier sitzen, ja.
Ja, total, da kann ich nur einstimmen darauf, weil das war bei meiner Familie ganz genauso, dieses, okay, ja, der Junge hat diesen Traum oder der möchte das gerne machen und dann sind wir als Eltern dafür da und fahren ihn durch ganz NRW zu den Spielen, sonntags morgens um 11 Uhr, man muss ja auch immer schauen, was dann da so zugehört. Genau. Also meine Eltern beispielsweise hatten halt eine ganz normale Woche und hatten das Wochenende frei und haben sich darauf gefreut. Und dann war der komplette Sonntag immer mit Fußball irgendwie zugekleistert. Und das halt einfach so zu machen und das in Kauf zu nehmen, ohne das so zu hinterfragen, das ist, glaube ich, wie du gerade richtig sagst, so aus Kinderaugen sieht man das nicht und nimmt das einfach so hin. Aber gerade jetzt, wenn man erwachsen ist und selbst auch Kids hat, die ja vielleicht auch mal Ähnliches machen wollen, merkt man, was das für ein Privileg ist, war, dass man das halt so auf dem Niveau einfach ausleben durfte und konnte. Und da kann man wirklich nur liebe Grüße ausrichten an der Stelle.
Absolut, Und wir haben vor kurzem ein Interview gemacht, wo mein Papa auch gesprochen hat. Und da ist mir die Emotionalität auch nochmal klar geworden, ja, was es auch für die Eltern bedeutet. Und auch als ich die Entscheidung getroffen habe, dann schon als Jugendliche oder Kind, wie bei dir wahrscheinlich, vermute ich jetzt auch mal, dass man ja schon sehr früh als Kind so diesen Plan hat, ich möchte es mal professionell machen und ich möchte da mal ganz oben ankommen. Das als Eltern auch mitzutragen, ja, und dann zu sagen, okay, also bei mir hat es dazu geführt, dass ich halt quasi dann nach der mittleren Reife gesagt habe, adieu Schule, hello Leistungssport und ab 16 Leistungssportlerin war, dass auch meine Eltern mir da nicht reingeredet haben, ja, weil natürlich als Eltern ist so die Frage, empfiehlt man seinem Kind vielleicht einen vernünftigen Beruf zu erwählen oder zu machen? Aber die haben mir da vertraut und haben gesagt, mach dein Ding. Und das ist schon, deswegen denke ich da oft auch an meine eigene Kindheit, weil ich oft darüber nachdenke, wie soll ich das mit meinen eigenen Kindern machen? Ja, was ist da der richtige Weg? Wie viel Unterstützung ist notwendig? Wie viel Druck manchmal auch oder wie wenig Druck? Weil ich von meinen Eltern überhaupt keinen Druck hatte in der Hinsicht. Ich hatte einfach nur Rückhalt. Und das ist schon echt besonders, auch gerade in der Zeit, wo es dann zum Profisport ging, da hinter mir zu stehen und zu sagen, okay, probier das einfach aus, sind wir wieder bei der Fehlerkultur, ja? Egal, ja, was passiert, ja. Sei mutig, geh diesen Schritt. Und das ist schon, ja, bin ich sehr dankbar.
Wir haben jetzt gerade zwei neue Themen aufgemacht, über die müssen wir sprechen. Zum einen, also ich fühle das, was du sagst, weil ich hatte die Auseinandersetzung mit meinen Eltern tatsächlich auch. Ich hatte damals mit 18 stand ich vor der Entscheidung, soll ich jetzt zur Polizei gehen und diesen normalen Beruf wählen oder soll ich den Vertrag damals für die U23 unterschreiben, der mir natürlich noch nicht garantiert hat, dass es jetzt mal was Großes wird. Aber ich wusste halt, wenn ich einmal den Fuß reinkriege, dann werde ich alles dafür tun. Und da bin ich meinem Vater auch sehr dankbar, dass er gesagt hat, Robin, du hast jetzt nicht hier 12 Jahre gekämpft und wir haben dich nicht überall hingefahren, damit du jetzt sagst, okay, jetzt mache ich einen normalen Beruf, versuch es und wenn nicht, dann machst du halt in 3-4 Jahren irgendwas mit der Polizei, wenn dich das noch interessiert. Und ja, da bin ich ihm sehr, sehr dankbar für, dass er das so gemacht hat. Und ich kann mich so, nicht am Anfang meiner Karriere jetzt, aber zum Ende hin der Karriere, auch in Gespräch mit meinen Eltern, daran erinnern, dass ich den einen oder anderen Gedanken daran verschwendet habe, sozusagen, okay, boah, zum Glück hat sich dieser Aufwand auch für meine Eltern gelohnt. Zum Glück ist was draus geworden. Kennst du diesen Gedanken?
Ich kenne diesen Gedanken und ich habe immer gedacht, ganz am Anfang meiner Karriere, als ich dann wirklich das erste Mal erfolgreich gewesen bin und auch Geld verdient habe damit, was im Biathlon ja gar nicht so selbstverständlich ist, aber bei mir hat das ganz gut funktioniert, war tatsächlich, und es ist auch heute noch so, eins meiner größten Bedürfnisse, meinen Eltern was zurückzugeben. Und das sind tatsächlich ein bisschen Kämpfe, weil meine Eltern das gar nicht wollen und auch gar nicht erwarten, Und ich aber immer so das Gefühl habe, ohne meine Eltern wäre ich da ja gar nicht, wo ich bin. Und die haben so viel investiert, die haben auf so viel verzichtet. Und ab und zu kriegen sie von mir mal einen Urlaub oder irgendwie so Sachen. Und das finden sie dann immer, das wollen sie immer überhaupt nicht. Und das finden sie total doof. Und dann, also das ist aber so das Gefühl, was zurückgeben zu wollen, das habe ich schon sehr, sehr stark. Das ist bei dir auch so.
Ja, ich habe das unglaublich stark und ich kenne genau die gleichen Kämpfe, die du da wahrscheinlich auch mit deinen Eltern austrägst. Die habe ich nämlich auch. Und ich habe letztens mit meinem Vater da noch drüber gesprochen und er hat was Interessantes gesagt, weil wenn ich das jetzt mal so auf meine Kids dann wieder beziehe, wenn die jetzt, stell dir mal vor, die wären erfolgreich und man würde genau den gleichen Aufwand betreiben, würde man dann selbst wollen, sozusagen, dass man dann was von den Kids zurückbekommt? Nein, weil man es ja eigentlich total gerne macht. Es ist ja auch für uns wunderschön, wenn man die Kinder begleiten darf hin zu so einer Karriere. Und da habe ich zumindestens, also ich habe trotzdem dieses Verlangen, ihnen was zurückzugeben, aber ich habe zumindest verstanden, warum das für die überhaupt gar kein Thema ist, weil es halt einfach so dazugehörte und für die halt auch ja schöne Erfahrungen irgendwo waren. Und von daher, ist spannend. Ja. Wie kriegen wir jetzt die Kurve? Die Kurve muss dahin gehen, dass wir nochmal zu dir kommen.
Cut.
die muss dahin gehen, dass wir nochmal darüber sprechen. Und da können wir gut einhaken. Du hast gerade zu Anfang bei dieser Thematik gesagt, dass dir schon klar war, dass du das auch gerne mal dann irgendwann professionell machen wollen würdest und dass deine Eltern dich unterstützt haben. Und es wurde ja dann auch sehr schnell sehr gut und immer professioneller. Wann war dir klar, dass das Talent und das, was du hier reinsteckst, mal für eine Karriere oder sogar für eine große Karriere reichen würde? Und wie bist du dann diesen Weg gegangen, weg oder vom Talent dann zum wirklichen Profi im Biathlon?
Das ist eigentlich schwer zu sagen, weil man als Kind das ja ganz anders wahrnimmt, vermutlich als später dann als Erwachsener. Für mich war eigentlich als Kind das schon so klar. Also ich habe das gemacht. Ich habe gemerkt, ich bin talentiert und ich meine, das merkt man als Einzelsportler wahrscheinlich noch mehr, indem man natürlich bei einzelnen Wettkämpfen immer Erster wird zum Beispiel.
Ja.
Dann hast du so schwarz auf weiß den Beweis dafür, okay, ich kann das wahrscheinlich irgendwie besser als die anderen. Das ist relativ easy, das zu sehen, also dieses Talent. Es wurde mir natürlich dann ja auch immer mal wieder gesagt, ja, dass ich sehr talentiert sei und ich meine, da kommst du ja nicht drum herum. Und für mich war eigentlich ab meinem 11. Geburtstag, als ich Olympische Spiele im Fernsehen geguckt habe und da war Nagano und ich habe Uschi Diesel gesehen, wie die Bronzemedaille gewonnen hat, war das für mich eigentlich klar. Da habe ich gesagt, das möchte ich auch. Und ich bin prinzipiell ein Mensch, der sich sehr schwer abbringen lässt von Ideen und von so eingefahrenen Dingen, die ich mal für mich entschieden habe. Und das hat mein Papa witzigerweise in diesem Interview gesagt. Das war eigentlich spannend, das mal so zurückgespiegelt zu bekommen, dass er gesagt hat, naja, mir konnte man da sowieso nicht reinreden. Und ich glaube dann, als es so am Ende meiner Schulzeit war, da war ich ja erst 15, da ich ja dann die mittlere Reife gemacht habe, ging es um diese berufsberatenden Geschichten. Ja, da mussten wir dann ins Arbeitsamt und so Dinge ausfüllen, was passt zu mir, was dann musste man ein Praktikum machen. Und da habe ich dann auch als Industriekauffrau ein Praktikum gemacht, wo ich gemerkt habe, also das ist einfach das Allerletzte, was zu mir passt. Und ich habe dann zu meiner Lehrerin auch gesagt, ich möchte Profisportlerin werden. Und die hat mich völlig ungläubig angeschaut und gesagt, naja, also tut mir leid, aber also Profisportler ist jetzt kein richtiger Beruf und man muss auch realistisch sein, dass es die wenigsten wahrscheinlich schaffen. Das hat mich aber Gott sei Dank nie beeindruckt. Ich habe mich dann beworben beim Zoll und bei der Bundespolizei, bin auch bei beiden genommen worden, habe mich dann für Zoll entschieden und dann war das für mich insofern einfach toll, dass ich dann mich Vollzeit auf meinen Sport konzentrieren konnte. Und ich hatte dann auch schon sehr früh die Möglichkeit, durch das, dass ich bei der Juniorenweltmeisterschaft an den Start gehen konnte und dort Juniorenweltmeisterin geworden bin, zu sehen, dass der Weg schon so in die richtige Richtung geht. Und natürlich spätestens ab dem Zeitpunkt, wo du Profi bist, merkst du, da muss ich jetzt richtig, richtig viel Kraft und Training und Zeit investieren, um am Ende in die Weltspitze zu kommen. Ich hatte dann auch eine Trainingspartnerin, die Martina Glago, jetzt Beck, die schon Nationalmannschaft war damals, wo ich dann auch schon gesehen habe, okay, wo muss ich da hin? Und da hat man natürlich schon gesehen, ja, das ist jetzt schon nochmal ein anderes Niveau. Und dann weiß man ja als Einzelsportler schon ungefähr, wie viel man da reinstecken muss. Und du merkst auch dann nach und nach, dass das Talent, das ist wichtig, ja, und das ist auch da, aber es verlagert sich mehr von Talent hin zu, ich muss einfach da viel dran arbeiten, weil ich kann mich nicht mehr nur auf mein Talent verlassen. Und das ist aber eigentlich irgendwie so ein natürlicher Prozess. Ich gehe jetzt davon aus, bei dir wird das ganz ähnlich gewesen sein. Als Kind spielst du dich vielleicht da noch und dann merkst du, oh, so der Selbstläufer ist es nicht mehr, ich muss da schon viel reinstecken. Und dann ist es einfach ein Prozess, einfach ein Weg, den man geht. Und bei mir ging das alles so unglaublich schnell zeitlich, war dann mit 18 schon in der Nationalmannschaft, mit 19 ja dann schon Weltmeisterin, dass ich mir ja eigentlich gar keine Gedanken darüber machen konnte, ob das mal was wird oder nicht, weil es ging ja eigentlich immer viel schneller, als es ja geplant war. Also ich, als ich mit 18 in die Nationalmannschaft gekommen bin, war das ja für mich schon so, dass ich gedacht habe, es ist wie ein Traum, ja, das kannst du ja gar nicht fassen. Und du glaubst, okay, allein dieser Schritt ist ja schon Wahnsinn, ja. Wenn ich jetzt es schaffe, mich hier in der Nationalmannschaft zu etablieren, da irgendwie Fuß zu fassen, fest in der Nationalmannschaft zu bleiben, ist das ja schon ein Riesenerfolg. Und dann kam schon mein erster Weltmeistertitel. Hast du wenig Spielraum, glaube ich, dir Gedanken zu machen, ja.
Total. Ja, ich finde das völlig absurd. Ich habe das beim Lesen auch gedacht. Also das hat sich bei mir so, bei mir kam so dieser Gedanke in den Kopf, okay, du hast ja hier einfach ein paar Stufen übersprungen. Ja, und die Frage, die sich dann bei mir im Kopf gebildet hat, war die, ist das jetzt gut, okay, weil sie konnte nicht darüber nachdenken und wurde einfach reingeworfen, oder ist das schlecht, weil sie gar nicht richtig ready war? Was würdest du sagen?
Beides. Auf der einen Seite war es gut, weil es war natürlich absolute Lebensschule in Hochgeschwindigkeit, aber es war schon, ich würde sagen, viele, viele Tage war es schon auch sehr, sehr schwer. Also ich sage jetzt mal, der Punkt, als ich Nationalmannschaft geworden bin, da dazugekommen bin, das war alles noch fein, weil da war ich noch im Hintergrund, da konnte ich meine Erfahrung sammeln, da bin ich da reingerutscht, da habe ich mich auch bereit gefühlt dazu. Spannend war es natürlich, mit Leuten in einem Team zu sein, die teilweise 10 Jahre älter waren als ich. Das ist schon auch, muss man sich auch ein bisschen neu finden natürlich. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich halt noch nicht so erwachsen bin. Ja, dass halt natürlich jemand, der 28 ist, schon ganz andere Lebenserfahrung mitbringt und auch einfach halt schon erwachsen ist. Und mit 18 bist du halt noch nicht erwachsen. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass ich halt dann noch ziemlich grün hinter den Ohren war und ziemlicher Jungspund und da schon auch so meine Grenzen oder wie soll ich sagen, meinen Platz zugewiesen bekommen habe, weil halt dann natürlich auch gewisse Hierarchien herrschen in einem Team. Aber das ist ja jetzt erstmal nichts Schlechtes, weil man ja dadurch lernen und wachsen kann. Schwierig wurde es für mich eigentlich erst ab dem Zeitpunkt, als ich dann mit 19 Weltmeisterin geworden bin, weil sich da mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Und das war auch eine schwere Zeit, würde ich mal sagen, insofern, weil ich mich als Mensch neu finden musste, weil ich ganz, ganz schnell erwachsen werden musste. Ja. Wie wirst du halt schnell erwachsen? Ja? Du musst alles in Hochgeschwindigkeit lernen. Da kamen dann plötzlich ganz viele Presseanfragen, da kamen dann Managements, da kamen dann natürlich auch tolle Sponsoring-Angebote. Aber die Gefahr, dass man da Fehler macht, die ist natürlich unglaublich groß. Und ich habe da auch viele Fehler gemacht. Aber das ist natürlich auch ein Lebenslernprozess. Aber der war nicht easy. Und ich bin aber sehr, sehr froh, dass ich damals schon mit meinem Mentaltrainer zusammengearbeitet habe. Ich habe mit 19 angefangen. Ich glaube, das hat mir eigentlich das Leben gerettet, weil ich glaube, dass ab dem Zeitpunkt kann es auch eine Familie nicht mehr abfangen. Da kannst du natürlich zu Hause, hast du da dein Hafen, ja, deinen sicheren, aber diese ganzen Themen, die plötzlich da auf dich einströmen, das kann ja können ja die Eltern gar nicht mit dir bewältigen. Das ist ja für die Eltern genauso überfordernd. Und klar, ich meine, das kennst du genauso gut wie ich. Da gibt es dann Berater, ja, die alle wissen, was gut für dich ist und so. Und da so seinen eigenen Weg zu finden, das ist eine Challenge. Und ich glaube, da habe ich auch ein paar Jahre gebraucht. Ich meine, gut, ich war 6 Jahre im Weltcup-Zirkus, aber ich würde sagen, erst die letzten 2 Jahre oder letzten 3 Jahre meiner Karriere war ich dann so gesettelt, dass ich verstanden habe, wie der Hase läuft, wie der Laden funktioniert und mir auch meinen Platz in der Mannschaft erarbeitet habe. Irgendwann dann auch so ein bisschen als Leitwölfin. Aber vorher war ich dann schon eher der Lehrling und musste dann schon auch Lehrgeld bezahlen in einer gewissen Art und Weise. Und das ist halt bei mir alles auch in einer enormen Geschwindigkeit passiert, was nicht immer sehr, sehr einfach war. Aber ich denke, es war auch die beste Lebensschule, die es gibt. Ja,
ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Ich finde es trotzdem, ja, ich weiß gar nicht, ob ungesund das richtige Wort ist, aber irgendwie ist das so das Wort, was gerade so in meinen Kopf geschossen kommt.
Schon.
Weil, naja, wenn ich mich da jetzt auch so ein bisschen in die Situation reinversetze, auf einmal bist du 19, du gewinnst den Weltmeistertitel, du bist das Goldmedaille, die Leute sprechen auf einmal über dich, jeder hat eine Meinung zu dir, man kennt das ja oder ich kenne das auch, und man hat wahrscheinlich auch in der Außenwahrnehmung ein verzerrtes Bild von dir quasi, also das ist ja gar nicht das Bild, was wirklich zu dir passt und deswegen gleichzeitig kommt eine Erwartungshaltung dazu, weil natürlich, wie das immer so ist, wenn man da einmal oben angekommen ist, erwarten die Leute, dass man die Leistung wiederholt oder sogar übertrifft. Was hat sich da für ein Druck auch aufgebaut? Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass euer Sport ja ein sehr mentaler, sehr psychologischer Sport ist, gerade wenn es dann an die Scheiben geht. Was war das für eine Zeit dann auch gerade für dich so als Mensch?
Also das war spannend, weil als ich zum ersten Mal Weltmeisterin geworden bin, bin ich ja völlig druckfrei rangegangen, weil ich ja überhaupt keine Erwartungen hatte. Ja, ich durfte da dabei sein. Meine allererste Weltmeisterschaft, das war für mich ja einfach eh schon großartig, ja. Da Teil des Teams zu sein, ich war da ja völlig im Hintergrund. Also kaum gesehen. Und dann plötzlich wirst du da Weltmeisterin. Ich bin ja dann 3-mal Weltmeisterin geworden. Ja. Und dann hat sich alles nur noch um mich gedreht und ich habe das Gefühl gehabt, ich kann gar kein Biathlon mehr machen. Also das war, weil alle Augen auf dich, ja. Und also bei der Weltmeisterschaft in Antholz habe ich das noch gar nicht so wahrgenommen, weil ich glaube, da war ich so im Flow und so auf der Welle und so auf dieser Euphoriewelle und da ist mir noch gar nicht klar gewesen, was da eigentlich noch so kommt. In dem Jahr danach, 2008, bei der Weltmeisterschaft in Östersund, kann ich mich total gut erinnern, wie schwer diese Weltmeisterschaft für mich war, weil ich wusste, jetzt musst du allen zeigen, dass du keine Eintagsfliege bist und dass du das auch wiederholen kannst. Und einmal erfolgreich zu sein, das ist das eine, da muss man natürlich auch was leisten, definitiv, aber dann wieder erfolgreich zu sein, das ist so viel schwerer und das weißt du genauso gut wie ich. Ja. Und das zu beweisen zu müssen für dich selbst, ja, du möchtest ja selber, natürlich hast du ja auch den Anspruch, aber vor allem natürlich auch für das Außen, für die vielen, vielen Medienvertreter, die vorher schon schreiben, ja, jetzt sind wir mal gespannt und kann sie das wieder und so, da stehst du völlig anders am Schießstand und ich kann mich da erinnern, da hat mir jemand ein Buch geschickt, Christian Reiland, glaube ich, hieß der, über EFT, über diese Klopftechnik, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo man dann diese Punkte abklopft und Da habe ich dann selber ganz, ganz viel bei dieser Weltmeisterschaft in meinem Zimmer gearbeitet und mir Affirmationen aufgeschrieben und manifestiert und gemacht und getan. Ich war schon fast panisch, würde ich sagen. Also ich habe wirklich alles versucht, was zu der Zeit möglich war, um irgendwie klarzukommen mit dieser Situation. Und ich habe es tatsächlich geschafft, bin auch dreimal Weltmeisterin geworden in Östersund und ich habe, boah, da ist ein riesen Felsbrocken von mir abgefallen. Also diese Weltmeisterschaft war auf jeden Fall viel mehr Belastung als Genuss, definitiv. Mhm. Aber für mich insofern der absolute Durchbruch, weil ich gezeigt habe, okay, ich gehöre einfach fest zur Weltspitze und ich konnte das wiederholen, auch unter dieser großen Drucksituation. Aber ich möchte es nicht nochmal erleben, ganz ehrlich. Also diese Gefühle, diese Gedanken, diesen Stress, den man da erlebt innerlich, ja, heute so, ja. Heute, wenn ich da zurückblicke, denke ich manchmal, wie konnte ich das eigentlich schaffen? Ja, also geht es dir auch manchmal so, dass du selber denkst, krass, was man da eigentlich selber geleistet hat?
Nee, noch gar nicht
tatsächlich. Noch gar nicht, okay.
Noch gar nicht, nee. Und ich, das ist auch so ein Thema, das mich sehr beschäftigt, weil es auch damit einhergeht, dass ich sehr, sehr wenig stillstehe und mir mal so imaginär auf die Schulter klopfe von wegen, ey, das hast du jetzt aber gut gemacht, sondern man macht irgendwie immer weiter und man muss funktionieren, weil ja auch Leistungssport, also ich glaube, das ist dann so flächendeckend, hat ja auch nicht wirklich ein Gedächtnis. Man ist halt immer nur so gut wie die letzte Leistung. Und wenn du dann halt stehen bleibst und zu sehr darüber nachdenkst, was du jetzt alles schon so Tolles erreicht hast und wie oft du das bestätigt hast, dann interessiert es leider dann nach zwei Spielen keinen mehr. Und von daher, das ist so eins der großen Themen. Ja, ja, voll. Mhm. Das ist eins der großen Themen, das mich sehr beschäftigt, weil ich da nicht so wirklich einen Zugang gefunden habe, wie ich das auch anders gestalten kann, ehrlich gesagt.
Ich glaube, zum einen wird es bei dir kommen, wenn du mal irgendwann wahrscheinlich keinen Leistungssport mehr machst, weil total. Ich habe es so empfunden, dass nach dieser Zeit, wirklich am Tag eins, als ich zu Hause war, sind mir Steine vom Herzen gefallen. Ich habe gemerkt, welchen Druck du eigentlich die letzten Jahre hattest. Und es ist dir als Sportler während deiner Zeit überhaupt gar nicht so bewusst. Du hast schon deine Peaks, ja, wo man spürt, dass man besonders viel Druck hat, aber dass du eigentlich permanent diesen Druck hast. Das ist mir erst danach bewusst geworden. Und ich glaube, es gibt dir eben dann so wenig Spielraum, auch mal zu sagen, ich bin schon stolz auf das, was ich bisher schon geleistet habe. Wobei ich finde, es wäre eine gute Übung, wenn du es dir jeden Abend schon mal sagen würdest, weil du allen Grund dazu hast, stolz auf dich zu sein, das, was schon gewesen ist. Ja, das hat ja gar nichts damit zu tun, was noch kommt, auf den Fokus, auf die Schnelllebigkeit des Sports. Es sind ja auch Dinge schon passiert in Vergangenheit. Und da gibt es, glaube ich, unglaublich viel, auf das man stolz sein kann. Und es sind ja nicht immer die großen Erfolge. Ja, es sind ja auch auf Situationen, die man gemeistert hat, auf schwierige Themen, ja, die man gut überstanden hat oder auch persönliche Lebenskrisen, die man überwunden hat. Das sind ja oft die viel größeren Erfolge für einen persönlich, als das, was man im Außen wahrnehmen würde. So würde es ich für mich sagen, weil natürlich die Erfolge, ja, also da ist man stolz, natürlich, ja, das sind, für mich sind es Medaillen oder Pokale, die ich im Schrank stehen habe, aber auf was ist man wirklich stolz, ja, auf das, dass man sich vielleicht selbst treu geblieben ist während dieser ganzen Zeit, auf das, dass man trotzdem seinen Weg gemacht hat, entgegen vieler Stimmen, schau, ich habe mit 25 aufgehört, Biathlon zu machen, ja, da sind wahrscheinlich viele Menschen im Außen der Meinung, da muss man nicht unbedingt stolz darauf sein, dass man das so gemacht hat, ja. Zumindest zu der Zeit haben ganz viele gesagt, das ist die falsche Entscheidung. Hm. Und heute gibt es aber viele Menschen, die sagen, wow, tolle Entscheidung und dass du das so gemacht hast. Und ich persönlich bin unglaublich stolz darauf, dass ich meinen eigenen Weg gemacht habe. Egal, was andere Menschen denken. Und ich glaube, das ist, ich meine, das ist jetzt vielleicht klischeehaft, aber ich glaube, Männern fällt es manchmal noch schwieriger, mal zu sagen, ich umarme mich selbst und sage, ey, mega, du hast echt schon so viel erreicht und kannst so stolz auf dich sein. Und ich glaube, das darf man auch üben. Und das hat mir mein Mentaltrainer auch eingebläut. Ich fand das am Anfang total affig, wirklich. Als er gesagt hat, nehmen Sie sich doch mal selbst in den Arm. Da habe ich gedacht,
geil, ja.
Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Wie viel Überwindung mich das gekostet hat, mich selbst in den Arm zu nehmen und zu sagen, hey, toll, dass du so bist, wie du bist, dass es dich gibt, dass du das so machst, wie du das machst. Und das erfordert auch Überwindung und Mut, finde ich. Und kann man ja heute damit anfangen. Ja,
ja, ich kenne das mit der Selbstumarmung nicht. Ich arbeite auch mit einer Sportpsychologin zusammen und was wir versucht haben, ist eher so, dass man die Leistung oder das, worauf man gerne stolz sein möchte, aber wofür man sich keine Zeit gibt, archiviert mit,
ja.
Mit einer gewissen Handlung. Also bei mir war es dann so, dass sie mich gefragt hat, okay, was gibt dir denn so ein beruhigendes, schönes, positives Gefühl so? Und dann klar war Familie und so, aber nein, eine konkretere Handlung. Und dann war es am Ende des Tages einfach okay, wenn da sowas ist, dann mache ich mir ein Glas Wein auf und trinke und esse ein Stück Schokolade dazu. Das klingt jetzt sehr banal, aber ich habe das dann daran gekoppelt an, okay, ich habe jetzt hier gerade was Cooles gemacht und habe das dann oder versuche es dadurch so ein bisschen zu archivieren und mir diesen Moment zu nehmen, stillzustehen und zu sagen, okay, das hast du jetzt gut gemacht. So, das ist eine Technik schon, die, ich würde sagen, die klappt jetzt nicht immer, aber vielleicht ist das schon etwas, was mir helfen wird auf jeden Fall. Aber diese Selbstumarmung, ich werde dir berichten, ob das bei mir klappt, versprochen.
Ja, weißt du, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, gerade im mentalen Training. Es gibt so viele Techniken und es passt auch nicht immer dasselbe, weißt du, ich, ja, wie gesagt, total. Ich bin eher so ein bisschen auf der spirituellen Ebene, ich arbeite viel mit Energien, Energetik, bin selber Reiki-Meisterin, also ich bin schon sehr aufgeschlossen, auch den Themen gegenüber, die man nicht greifen kann, die man nicht sehen kann, die man vielleicht spürt, ja, manche spüren es vielleicht mehr, manche weniger, und da gibt es kein richtig oder falsch. Ich finde, da hat jeder für sich das, was ihm gut tut. Das ist wichtig, dass man da nicht irgendwas überstülpt und sagt, das ist so der Weg. Da muss man auch für sich selber herausfinden. Für viele Menschen hilft es zum Beispiel, die Dinge aufzuschreiben. Durch das, dass man die Gedanken, die Dinge von der Hand aufs Blatt bringt, ja, und es auch mal liest, mal zu lesen, ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe, ist anders vielleicht als zu sagen, ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Also es sind, ich glaube, da gibt es vielfältige Möglichkeiten und das Schöne ist ja, im Gegensatz zu vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, beim Mentaltrainer zu arbeiten, war das ja noch nicht so on vogue, ja. Heute, wenn du mit einem Coach arbeitest oder auch energetisch arbeitest, muss man sich ja nicht mehr schämen dafür. Vor 20 Jahren hättest du ja nie das Thema energetisch arbeiten in den Mund genommen oder ich hätte mich das nicht öffentlich getraut. Ja, heute ist es einfach in aller Munde, Menschen beschäftigen sich mehr damit und das Wissen ist viel, viel größer in der Gesellschaft da. Und das finde ich ein sehr wertvolles Wissen, weil ich glaube, die Herausforderungen im Leben wären auch immer anders, größer vielleicht oder ja, anders würde ich es jetzt mal nennen. Und ich glaube, wir dürfen uns auch mit uns selbst beschäftigen, damit es uns auch weiterhin gut geht. Ja,
gehe ich komplett mit, absolut. Lass uns nochmal über diese Herausforderungen sprechen. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass du es geschafft hast, dann deinen WM-Titel zu bestätigen und dass es von außen dann erstmal so aussah, oh, pass auf, die wird immer besser, das geht immer höher, weiter, das läuft alles immer besser. Und parallel habe ich dazu aber auch, ich weiß nicht, ob es aus der Zeit stammt, aber auch ein Zitat von dir gefunden, was ich total spannend fand, wo du so gesagt hast, Erfolg ohne innere Stabilität ist sehr fragil. War das diese Zeit, wo quasi der Erfolg von außen da war, du aber als Mensch so innen drin relativ unsicher warst und fragil warst, von der Persönlichkeit her auch vielleicht?
Also ich habe jetzt gerade nach den Olympischen Spielen oder rund um die Olympischen Spiele gab es, finde ich, sehr, sehr viele Artikel oder Interviews von Sportlern, die ich persönlich total spannend finde, weil sie das wiedergespiegelt haben, wie ich das immer empfunden habe oder ganz oft empfunden habe. Gerade in diesen sehr erfolgreichen Phasen oder nach dem großen Erfolg waren für mich persönlich, und das habe ich jetzt auch von vielen anderen Sportlern gehört, die Krisen am größten.
Krass.
Zum Beispiel nach den Olympischen Spielen in Vancouver, da war ich, habe ich mir ja meinen Lebenstraum erfüllt. Ja, ich bin zweimal Olympiasiegerin geworden, einmal Silber. Erfolgreichste Athletin der deutschen Mannschaft zu der Zeit. Und danach hatte ich so eine richtig, richtig krasse Krise mit Sinnhaftigkeitsfragen. Ja, wie viel Sinn macht das alles noch? Und also wirklich eigentlich von außen gedacht unglaublich, ja, weil man müsste doch eigentlich auf der Wolke schweben und man müsste doch eigentlich nur noch positiv und gut drauf sein. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass du enorm angespannt bist, bis zu diesem Erfolgstag. und danach die Anspannung enorm abfällt und auch diese Thematik, die du vorhin angesprochen hast, dass dieser Erfolg halt auch so kurzfristig ist, ja. Du bist heute erfolgreich, hast aber in 5 Tagen vielleicht wieder einen Wettkampf und es fängt alles von null an. Und wenn der nicht gut läuft, dann zerreißen sie dich auch in der Luft. Ich glaube, dieser sportliche Erfolg ist immer nur so ein vermeintliches Glück. Der kann schon zu einem Glück führen, ja, langfristig gesehen. Wenn ich jetzt heute darauf zurückschaue, denke ich, wow, wie toll ist es, ja, das alles erreicht zu haben. Aber in dem Moment war es auch so oft auch sehr herausfordernd. Und wie gesagt, so ein Erfolg, das ist immer nicht so von langer Dauer, finde ich. Der ist da, aber der steht immer so auf wackeligen Beinen, weil es auch dann vielleicht noch Menschen gibt, die dir das auch noch irgendwie madig machen können von außen. Oder eben, und das fand ich ganz sichtbar bei den Olympischen Spielen dieses Jahr, bei Franziska Preuß. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die deutsche Biathletin, die ja eigentlich so die Favoritin im deutschen Team war, wo alle so gedacht haben, die müsste jetzt, bevor sie aufhört, noch Olympiasiegerin werden und nach dem Gesamtweltcup-Sieg letztes Jahr. Und die hat ja dann wirklich bei den Olympischen Spielen dann ihre Karriere beendet, weil sie auch gesagt hat, es ist ihr das alles nicht mehr wert. Und das hat schon viel sichtbar gemacht, finde ich, wo man gesehen hat, okay, wie viel muss ich aber auch aufgeben für den Erfolg? Wie viel muss ich in Kauf nehmen? Ja, das war bei uns, bei mir früher, vor 20 Jahren, gab es Social Media in der Form noch nicht. Das war gerade erst so im Kommen. Aber heute haben die Sportler doch auch Herausforderungen im sozialen, im persönlichen Bereich, wo dann schon auch, ja, der Erfolg vielleicht nicht mehr unbedingt nur noch an erster Stelle steht, wo man merkt, okay, ist es mir das wirklich wert? Und ich habe ja auch so den ein oder anderen nicht so ganz positiven Punkt erlebt mit Menschen, die ja nicht so, sag ich mal, ja, wie drückt man das aus, also mit Stalkern, die also mich zu sehr verehrt haben und das Ganze dann vielleicht auch teilweise dann ins Negativ umgeschwappt ist, wo man dann so fragt, ist es das wert, ja, wollte ich deswegen erfolgreich sein oder ist das der Preis, den man zahlt für diesen Erfolg? Ist schon nicht ganz einfach, das ist damit umzugehen und ich merke auch, dass mich das heute noch sehr beschäftigt, ja, diese Erlebnisse mit den Menschen, die eben da durchgedreht sind und nicht so gute Gedanken hatten. Das nimmt ja schon auch ein bisschen von der Freude von diesem Erfolg, ja.
Ja, das glaube ich. Wie hast du die Fragen dann für dich beantwortet, die du dir gerade selber gestellt hast? Also gerade, wenn du dann über diese Stalker-Thematik redest und da wirklich auch viele Sachen natürlich negativ gelaufen sind, wie wahrscheinlich auch in jeder Karriere, in jeder Sportlerkarriere.
Ja,
absolut, wie hast du die Fragen beantwortet im Sinne von, okay, war es das dann wirklich alles so wert?
Und da bin ich auch meinem Mentaltrainer sehr, sehr dankbar, weil er da sehr hartnäckig geblieben ist bei der Thematik, weil man natürlich schon anfängt, dann die Dinge zu hinterfragen und wie du sagst, ja auch das Glas halt dann gleich mal halb leer zu sehen, anstatt halb voll. Und ich habe wirklich trainiert, alles, was in meinem Leben kommt, auch an negativen Erfahrungen, es als Learning zu sehen. Das hat aber gedauert. Ich glaube, dass ich das sogar bis eher nach meiner Karriere gebraucht habe, um wirklich das fest implementiert zu haben. Alles, was an negativen Erfahrungen oder Dingen, die belastend sein können, die herausfordernd sein können, kann ich für mich als Learning sehen. Und heute geht's mir so, aber ich glaube, das ist auch einfach ein Unterschied zu der Intensität von damals. Ja, als Sportler erlebst du ganz intensive Dinge. Also der Erfolg ist intensiv, auch eben teilweise die Fans sind intensiv, die Medien sind intensiv. Ein normales Leben in Anführungsstrichen ist vielleicht ein bisschen ruhiger, aber du hast natürlich auch immer noch Dinge, die ja mal nicht so gut laufen. Und ich habe sofort in mir diesen Schalter, den ich umlegen kann und sagen kann, okay, was zeigt mir das? Was soll ich jetzt lernen daraus? Ja, also ich habe sofort diesen Modus, dieses Programm eingeschalten bei mir im Kopf, dass ich sage, ich gehe sofort in das Bewusstsein, was soll ich jetzt aus dieser Situation lernen? Was soll sie mir bringen in meinem Leben? Für was ist das jetzt gut in meinem Leben? Und das ist aber ganz viel Trainingssache, das gelingt mal mehr, mal weniger, aber ich glaube, dass ich insgesamt mit Problemen gut umgehen kann. Und deswegen sehe ich es jetzt im Nachhinein eigentlich als positiv, weil ich gelernt habe, mit Problemen umgehen zu können, um mich nicht umwerfen zu lassen. Und ich hatte nach einem meiner Stalker wirklich ein riesen Angstthema, richtige Angststörung, die mich über viele Jahre begleitet hat. Und irgendwann hat mein Mentaltrainer auch zu mir gesagt, wie lange lassen Sie sich von dieser Angst jetzt eigentlich noch Ihr Leben vermiesen? Wie lange gehen Sie noch angstgetrieben durchs Leben? Es hat mir so viel Energie genommen. Ja, ich konnte das Haus nie verlassen, wenn es dunkel war. Ich habe mich zu Hause immer, ich hatte immer Angst, wenn ich allein zu Hause war. Ich habe schon im Auto den Haustürschlüssel in der Hand gehabt, 5 Kilometer vor Ankunft, weil ich so Angst hatte zwischen Auto und Haustür. Und irgendwann war es eigentlich nur eine Entscheidung. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz oft so. Irgendwie fängt alles mit einer Entscheidung an, ja. Und ich habe irgendwann entschieden, mir nicht mehr mein Leben vermiesen zu lassen durch diese, Entschuldigung, scheiß Angst. Ja. Und ich weiß es nicht, wie es passiert ist, aber irgendwann wurde die Angst immer kleiner und ich habe mich wieder gestärkt gefühlt und habe einfach gesagt, nee, ich möchte mein Leben leben in voller Intensität und mit allen positiven Dingen und lass mir das nicht von irgendwem kaputt machen. Und das hat aber viele Jahre gedauert, bis das funktioniert hat. Es ist ja nie so, dass man sagt, ich entscheide das jetzt heute. Manchmal ist es so, ja, manchmal gibt es Themen, die man heute entscheidet, die dann morgen funktionieren und dann gibt es halt Themen, da muss man länger damit sich auseinandersetzen, aber ich würde sagen, es waren für mich alles Learnings, ja, die mich dahin gebracht haben, wo ich bin. Und wenn man, ich habe die Frage bekommen, glaube ich, in einem Podcast vor einiger Zeit, was würdest du heute anders machen, was möchtest du, was würdest du gerne löschen in deiner Vergangenheit? Eigentlich nichts, ja, weil Wahnsinn. Ich sonst diese Erkenntnisse nicht für mich gewonnen hätte und auch ja nicht im Leben so dastehen würde, auch mit dem Mindset, das ich heute habe. Ja? Und das heißt ja nicht, dass man im Leben, dass es immer nur geradeaus geht und dass man, dass, also gerade auch als erfolgreicher Mensch und ich glaube, Robin, du auch als Leistungssportler kannst es genauso nachvollziehen, es wird dir ja nichts geschenkt im Leben. Und das,
stimmt.
Das ist halt, glaube ich, man muss einfach wissen, dass um auf eine gewisse Stufe zu kommen, glaube ich, im Leben, um auch vielleicht eine gewisse Zufriedenheit zu erreichen im Leben, braucht es manchmal vielleicht auch die Tiefpunkte. Und wenn man es schafft, diese Tiefpunkte als Chance zu sehen, dann hat man echt eine Chance, auch sich als Mensch so weiterzuentwickeln, dass man da steht und einen vielleicht weniger umschmeißen kann. Ja, das nennt man auch Resilienz, Widerstandskraft. Eine gesunde Resilienz zu haben, das ist auf jeden Fall gut und das ist auf jeden Fall trainierbar. Ja, und da sind wir wieder bei der Selbstwirksamkeit. Ja, ich muss es halt selbst in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass es mir gut geht in meinem Leben. Ja,
ja, ich finde es, also, ich finde es eine unglaublich starke Message. Ich glaube, um dann das Thema abzuschließen, ich glaube erstens, dass das ja einer der großen Trugschlüsse auch ist von der Gesellschaft, dass die Leute dann denken, wenn man da einmal erfolgreich ist und sich an der Spitze hält, dann ist das alles ein Selbstläufer und dann einem wurde das quasi in die Wiege gelegt, dieses Talent, und man hat dafür nichts getan. Das ist ja natürlich völliger Schwachsinn, ne? Wie viel man da investieren muss, um da auch oben bleiben, oben zu bleiben, vor allem, das ist ja mal das eine. Und das andere, und das finde ich wirklich beeindruckend, ist dieses Mindset zu sagen, alles, was ich erlebe, kann Learning sein. Weil ich habe mich nämlich, während du gerade darüber gesprochen hast, auch mit der Stalker-Thematik gefragt, wie kann so eine Erfahrung ein Learning sein? Also wie kannst du das Mindset quasi, Mindset so beeinflussen, dass du sagst, okay, ich habe hier einen Stalker, der sorgt sogar dafür, dass ich eine Angststörung bekomme und mich jahrelang quasi begleitet. Wie kann das etwas sein, woraus ich lernen kann? Und da wollte ich dich noch mal einmal zum Abschluss dazu gefragt haben, was ist das dann konkret für ein Learning? Weil Stalking ist ja leider Gottes auch in unserer Gesellschaft ein Thema, was natürlich bei erfolgreichen Menschen stattfindet, aber auch ein gesamtgesellschaftliches Thema ist und wo viele drunter leiden. Was ist dieses Learning aus dieser Zeit? Kannst du das noch mal konkretisieren vielleicht?
Ja, also natürlich muss man dazu sagen, dass man da natürlich relativ wenig Einfluss darauf hat. Ja, das ist da ist jemand und du kannst dich ja auch nicht so richtig wehren dagegen. Ich habe gemerkt, selbst Anzeigen bei der Polizei oder einstweilige Verfügungen haben ja im Endeffekt keine Macht, ja, weil solange dir nicht wirklich was passiert, ja, und ich finde das eigentlich, und es darf gerne auch nach außen noch weiterhin dringen, diese Botschaft, was es mit dir macht, diese Angst zu haben, das ist auch eine Verletzung, eine ganz massive. Oh, und ja. Man denkt, oder es ist ja heute noch so rechtlich gesehen, dass ja nur, wenn du körperlich verletzt wirst, sozusagen dann ja auch wirklich dann Konsequenzen passieren. Weil bei dem war es so, der hatte halt die einstweilige Verfügung, ja, der kam dann immer wieder, dem war das im Grunde völlig wurscht, weil der hatte eine psychische Störung, das wusste er genau, und er wusste genau, dass ihm keiner was kann, weil er halt als unzurechnungsfähig eingestuft wird, ja, aber dass er natürlich eine Riesengefahr darstellt, genau deswegen, ich glaube, da haben wir in Deutschland immer noch ganz viel Nachholbedarf, also wenn ich vielleicht einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass wir das irgendwann mal verändern in Deutschland und Frauen oder auch Männer, die es genauso betrifft, da mehr schützen können. Das fände ich schon mal einen super Schritt, ja. Vielleicht könnte ich als Einzelner zum Thema Selbstwirksamkeit wieder einen Teil dazu beitragen, dass sich da auch mal was tut in Deutschland. Weil diese Angst, diese Verletzung, die du trotzdem erleidest, ja, die ist massiv. Und da wieder rauszukommen, das erfordert schon ganz, ganz viel Kraft. Und ich glaube auch nicht, dass das alle schaffen, ja. Aber für mich war es insofern ein Learning. Ich habe es geschafft, da rauszukommen, und es hat mir gezeigt, dass man im Leben unglaublich viel schaffen kann. Und da sind wir aber auch wieder bei dem Thema. Es hat mir auch gezeigt, dass ich mich selber kümmern muss, dass ich selbst Verantwortung übernehmen muss, weil wenn du erlebst, dass dir nicht geholfen wird, natürlich hat die Polizei mir insofern geholfen, dass sie ihn von meinem Balkon geholt haben, ja, dass sie mich quasi geschützt haben, körperlich gesehen, ja, oder so. Aber irgendwo habe ich mich trotzdem sehr hilflos gefühlt. Und du kannst natürlich jetzt entscheiden, in der Hilflosigkeit zu bleiben oder eben die Dinge in die Hand zu nehmen. Und jetzt kommen wir wieder ein bisschen ins Spirituelle, da komme ich leider nicht drum herum. Ich manifestiere oder ich mache mir sehr viel, oder ich bin sehr bewusst mit dem, was ich denke in meinem Leben, weil ich an das Gesetz der Anziehung glaube. Und da kann man jetzt drüber streiten, ob es das gibt oder nicht, aber ich bin mir sehr bewusst, was ich jeden Tag denke und was ich in meinem Leben haben möchte, was ich in meinem Leben nicht haben möchte. Mhm. Und das Unterbewusstsein kennt ja kein Nicht, von daher denke ich immer nur in positiv, in dem, was ich in meinem Leben haben möchte. Ich möchte Leichtigkeit, Freiheit, Sicherheit in meinem eigenen Leben, und das manifestiere ich, und ich vertraue. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft zum Schluss. Ich vertraue dem Leben unheimlich stark. Ich vertraue darauf, dass es im Leben immer gut wird. Und das habe ich von meinen Eltern mitbekommen, das habe ich aber auch im mentalen Training und eben auch aus diesen schwierigen Zeiten gelernt, dass es immer gut werden kann, wenn ich selbst Verantwortung übernehme und mir mein Leben zurückhole. Ja? Und man muss ehrlicherweise und fairerweise dazu sagen, dass es mit meinem Stalker am Ende so ausgegangen ist, dass er sich das Leben genommen hat. Was natürlich tragisch ist. Es hat mir insofern geholfen, ja, weil ich dann einen Neustart machen konnte, insofern.
Klar.
Aber das ist natürlich auch nicht der wünschenswerte Weg, definitiv. Aber genau, man muss es selbst in die Hand nehmen.
Ja, total. Wow. Das, was du da gerade gesagt hast, ist eigentlich schon ein perfektes Schlusswort, aber wir müssen noch auf eine Sache zu sprechen kommen. Vorher kann ich dich nicht gehen lassen. Und zwar, um noch einmal den Kreis zu schließen. Wir waren gerade bei Olympia, und wir waren gerade dabei, dass das Gefühl gar nicht so toll ist im Anschluss, wie man das vielleicht von außen vermuten würde. Und ich habe vor kurzem erst, in der ARD war es, glaube ich, die Dokumentation zur Post-Olympia-Depression gesehen. Und die war unglaublich spannend und unglaublich inspirierend, gekoppelt mit einer Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Ich war jetzt vor kurzer Zeit bei den Olympischen Spielen hier in Milano und habe mir Eiskunstlaufen angeschaut und da nochmal gesehen, was die da für eine Hingabe, für eine Passion und all sowas reingeben. Und das in Randsportarten, wo 4 Jahre gefühlt, so leider muss man es ja so sagen, keiner hinguckt, und die müssen dann auf diesen Moment da sein. Dann performst du, und dann passiert ja genau das, was du gesagt hast. Die Spannung fällt ab, und irgendwie denkt man sich ja, okay, ja, ich habe jetzt hier zwar Gold geholt, aber wo ist denn jetzt hier dieses Glücksgefühl, und warum hält das nicht die ganze Zeit an? Das kann ich irgendwie nachempfinden. Ist das dann auch sozusagen die erste Zeit, wo du aktiv darüber nachdenkst, okay, ey, wow, wie lange möchte ich das hier noch machen? Ich meine, du hast dann noch 2 Jahre weitergemacht, aber hat da sozusagen dieser Prozess angefangen, vielleicht geht das hier gar nicht mehr so lang?
Ja, das hast du genau richtig wahrgenommen. Das war tatsächlich für mich eigentlich so der Switch. Ich glaube, es hatte mit mehreren verschiedenen Dingen zu tun. Zum einen, wie du sagst, also dieser Peak, ja, dieser Erfolg, wo du aber danach merkst, hat mir aber ganz schön den Boden unter den Füßen eigentlich weggezogen. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass du natürlich viele Jahre auf diesem Peak hintrainierst, dann bist du so erfolgreich und hast natürlich auch einen ganz enormen Spannungsabfall. Ja. Dessen ist man sich ja oft gar nicht so bewusst. Und für mich war auch das Erlebnis Olympische Spiele, also es war toll, ja, dort zu sein. Es war toll, Olympiateilnehmerin zu sein und dann noch so erfolgreich zu sein. Aber es war eigentlich auch so, dass ich danach gedacht habe, das muss ich jetzt nicht nochmal mitmachen. Dieses ganze Drumherum. Krass. Und ich meine, es ist ja auch alles nicht so glitzerig und toll, wie man sich das im Fernsehen so vorstellt. Ich meine, das weißt du ja genauso gut. Das ist ja doch alles relativ steril und wenig auf den Sportler eigentlich oder auf das Wohlbefinden der Sportler ausgelegt, würde ich mal sagen. Und es ist ja auch kein Event, wo du unglaublich nah mit den Menschen zusammenkommst und feierst. Und also ich liebe Olympische Spiele am Fernsehen zu gucken, ja, weil das eine tolle Emotionalität hat. Nur als Sportler ist die Realität dort halt etwas anders. Und für mich war es einfach so, dass ich gemerkt habe, es hat sich total was verändert in mir. Mein Fokus, mein Ziel hat sich verändert. Und ich bin auch vom Typ her nicht so die Sportlerin gewesen, die so diese Rekorde sammeln musste. Ich meine, ich hatte schon ein paar Rekorde gebrochen, aber für mich war ja mein Kindheitstraum, mal Olympiasiegerin zu werden. Das habe ich geschafft. Und ich hatte überhaupt nicht das Gefühl oder das Bedürfnis, dass jetzt wieder und wieder und wieder erleben zu müssen oder wieder so erfolgreich zu sein. Ich hatte es ja geschafft. Es war für mich ausreichend. Und dieser Prozess ist tatsächlich dann nach den Olympischen Spielen so in Gang gekommen und deswegen dann auch 2 Jahre später, ja, also ich wollte dann nicht diesen ganzen Olympiazyklus noch fertig machen, sondern habe gesagt, okay, Heimweltmeisterschaft, das hat super gepasst, mit Ruppolding 2012, toller Abschluss. Und ich meine, wie schön ist es, an einem Höhepunkt aufhören zu dürfen? Wie vielen Sportlern ist es vergönnt, so erfolgreich aufhören zu können, ohne Verletzungen und immer noch mit Bock auf diesen Sport, ja? Und man muss es dann auch nicht bis zum Letzten ausreizen, ja? Ich habe alles genossen, was ich erleben durfte im Sport, bis hierhin. Und es muss ja nicht immer noch weitergehen. Von daher, war das für mich richtig so.
Ja, total. Ich, wenn ich das so auf mein Geschäft beziehe, dann sehe ich ganz, ganz viele Fußballer, die das bis zum letzten Tröpfchen ausreizen und den Körper auch über alle Maßen triezen, was eigentlich nicht mehr als gesund abgestempelt werden kann. Und das machen sie, glaube ich, bei uns im Geschäft, vor allem aus der Motivation heraus, dass die Alternative fehlt. Dass also danach erstmal, okay, Karriereende, was mache ich dann? Da ist dann dieses Loch und man weiß nicht, wie man dieses Loch füllen soll. Ich glaube, das ist ein großes Thema.
Ja.
Und ich find's bei dir so unglaublich inspirierend, weil ja trotzdem, du sagst es jetzt gerade einfach so in einem ganz normalen Satz, aber du bist zu dem Zeitpunkt 25 und du weißt ja auch, also ansonsten wärst du, glaube ich, relativ naiv, aber du weißt ja, dass erstmal von außen draus geschaut die Leute sagen werden, was macht sie denn jetzt? Also sie kann doch nicht am absoluten Höhepunkt ihre sie kann doch nicht am absoluten Höhepunkt ihre Karriere jetzt beenden. Und da aber diesen Mut zu besitzen und auch diese Reflexion zu besitzen, das ist jetzt das Richtige für mich und das ist das, was ich brauche, das finde ich halt unglaublich stark, weil ich glaube, wir kennen halt auch alle und damit dann vielleicht auch, können wir den Podcast dann gleich schließen, wir kennen, glaube ich, alle diesen diese Beispiele, dass Menschen erst nachdem es zu viel wird und nachdem man sich quasi übernommen hat, realisieren, es war zu viel und dann aufhören. Aber so das proaktiv für sich zu entscheiden und das so starrsinnig dann auch durchzuziehen, das finde ich unglaublich mutig. Deswegen vielleicht zum Abschluss nochmal, wie hast du erkannt, dass du das jetzt machen musst und warum wusstest du, dass das richtig ist?
Die Antwort ist viel banaler, als man, glaube ich, denkt. Also ich glaube, man stellt sich von außen oft vor, welche Gedankengänge man da hat, über das, was man da nachdenkt. Ja, das hatte ich auch. Ja, ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Aber am Ende es ist eine Bauchentscheidung gewesen, ja. Ich habe einfach gespürt, dass es für mich die richtige Entscheidung ist. Und Gott sei Dank war ich bis zu dem Zeitpunkt hin, auch wenn ich noch sehr jung war mit 25, schon so erfahren in dem Bereich, dass ich wusste, alles, was ich bisher in meinem Leben mit dem Herzen und aus dem Bauch entschieden habe, war eigentlich die richtige Entscheidung für mich. Und die Entscheidungen, die ich getroffen habe für andere, wegen irgendwelchen Beratern, wegen Menschen, die ganz genau wissen, was gut für mich ist, das waren ganz häufig die Entscheidungen, die sich für mich nicht so richtig angefühlt haben und wo ich danach gesagt habe, hätte ich doch vielleicht anders machen können. Und wie gesagt, man würde vielleicht nicht vermuten, dass man mit 25 schon diese Weisheit hat, aber das wusste ich bis dahin schon und das, glaube ich, hat auch viel mit meiner Prägung zu tun aus meiner Kindheit, dass ich gewusst habe, ist dieses Gefühl und dieses starke Bauchgefühl, das mich ja auch dazu gebracht hat, am Ende Sportlerin zu werden, ja, dass ich mir ganz sicher war, dass das der richtige Weg für mich ist, obwohl meine Lehrerin gesagt hat, es ist nicht der richtige Weg, ja. Ich habe es gespürt, dass es für mich richtig ist und im Endeffekt war es wieder genau das Gleiche. Ich habe gespürt, es ist richtig, das jetzt zu beenden und ich hatte auch das Vertrauen ins Leben, sind wir wieder da, dass ich auch noch was anderes kommen kann, weil diese Thematik, dass ja ganz viele denken, ich falle danach in ein tiefes schwarzes Loch und ich kann ja sonst nichts, konnte ich insofern ein bisschen füllen für mich, weil ich während meiner sportlichen Karriere immer schon mich auch mit anderen Themen beschäftigt habe. Also ich war jetzt nie so die eingefahrene Sportlerin, die nur Sport hatte. Ich hatte immer meine Family, ich hatte immer Freunde, die nicht aus dem Sport kommen. Ich habe ja immer gern gehandarbeitet, da bin ich ja viel ausgelacht worden deswegen. Ich hatte immer noch so, ich habe sehr viele Hobbys und sehr viele Dinge, die mich auch noch begeistern. Ich bin halt ein sehr begeisterungsfähiger Mensch und ich bin sehr neugierig aufs Leben. Und ich habe immer das Gefühl, dass wenn Dinge zu lange gleich sind, jetzt könnte mal wieder so eine Veränderung kommen. Und das ist eigentlich was mich wahrscheinlich als Menschen, das ist wahrscheinlich auch ein Charakterzug von mir, dass ich häufig Veränderung brauche in meinem Leben und auch mir sehr schnell langweilig wird, ja, in einem Thema. Und deswegen war ich davon überzeugt, dass ich danach ganz viele Dinge finden werde, die zu mir passen. Gesetz der Anziehung, ja. Mein Mentaltrainer hat mir ganz am Anfang meiner Karriere ein Buch dazu geschenkt. Er hat gesagt, das können Sie auf alles anwenden und es funktioniert immer. Da habe ich am Anfang drüber gelacht. Aber am Ende ist es so, wenn ich ausstrahle und davon überzeugt bin, dass in meinem Leben auch noch was anderes für mich vorgesehen ist als nur Leistungssport, dann wird es auch passieren. Und heute, 16 Jahre später, kann ich sagen, definitiv. Also ich lebe ein super abwechslungsreiches, tolles, bewegtes Leben. Ja, ich habe mir den Traum von der Familie erfüllt. Und vielleicht der kleine Unterschied, als Frau ist es halt auch so, dass ich mir ja Gedanken machen muss, wie lange mache ich diesen Leistungssport, also weil du auch das Körperliche angesprochen hast, ja, es macht ja was mit deinem Körper und ich muss mir natürlich klar sein, was tue ich meinem Körper über viele Jahre an und was könnte die Konsequenz sein und für mich war schon so, ich wollte immer gern Kinder, ich wollte immer Familie, ich komme selber aus einer großen Familie und zum einen war das Bauchgefühl da, aber auch natürlich die vielen Gedanken und Abwägungen, was halt für mich richtig ist. Und das zusammengeführt, der Vernunft, die Vernunft ein kleines Stück weit, aber auch ganz großes Bauchgefühl und auszublenden, was andere Menschen darüber denken, das hatte ich Gott sei Dank bis dahin schon gelernt, ja, keine Zeitung mehr zu lesen und da habe ich vielleicht auch das Glück, dass ich hier halt nicht in der Stadt, sondern im kleinen Dorf wohne und hier auch ein bisschen meinen Rückzug habe und nicht unbedingt es mir so wichtig sein muss, was Menschen über mich sagen oder denken. Und ich habe es dann durchgezogen. Ich bin sehr froh darüber und es war definitiv die richtige Entscheidung. Und sie war aus dem Bauch und deswegen Bauchentscheidungen sind meist die richtigen.
Das nehmen wir auf jeden Fall aus diesem Gespräch mit. Viele Messages nehmen wir mit und ich nehme auf jeden Fall auch noch den Satz mit, den du gerade gesagt hast, vertrau dem Leben. Ich glaube, das ist gerade aktuell unglaublich wertvoll und wichtig.
Und für alle, weil wir wissen,
für alle, was definitiv.
Kommt. Ja, weißt du, wir leben in einer unsicheren Zeit und ich habe erst letzte Woche darüber, ich hatte einen Auftritt und da ging es eben darum oder die Frage, wie ich damit umgehe, weil wir ja in so unsicheren Zeiten leben. Und ich habe gesagt, wir leben immer in unsicheren Zeiten. Egal wann wir leben, auch vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren und auch in 50 Jahren werden wir in unsicheren Zeiten leben. Es gibt im Leben nie eine Sicherheit für irgendwas oder eine Garantie, dass es gut läuft oder eine Garantie, dass es richtig ist. Aber es macht doch einen Unterschied, wenn ich dem Leben vertraue, wenn ich darin vertraue, dass es irgendwie gut wird in meinem Leben. Und stell dir vor, alle Menschen da draußen gehen mit viel Vertrauen ins Leben und mit einem positiven Mindset. Ich glaube, das würde schon ganz viel mit unserer Gesellschaft machen. Ja.
Oh ja. Oh ja, dem habe ich definitiv nichts hinzuzufügen. Magdalena, das war wunderschön. Ich danke dir für dieses intensive, tolle Gespräch und für deine Offenheit und ja, für die ganzen Messages, die du mir mitgegeben hast, und ich hoffe den Menschen da draußen auch. Danke, 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 dass du da warst.
Danke, Robin, für die Einladung, und ich wünsche dir natürlich auch weiterhin alles Liebe und Gute für deine Karriere, aber auch vor allem für deine Family, weil das ist das, was am Ende ja das Wichtigste ist.
Das stimmt, das stimmt. Das stimmt.
Liebe Leute, ich muss echt sagen, für mich war das ein sehr besonderes Gespräch. Es klang ja auch immer mal wieder im Gespräch an, dass ich selbst großer Biathlon-Fan bin, und mit Magdalena über ihre Karriere zu sprechen, über ihre Erfolge zu sprechen, aber auch darüber zu sprechen, warum sie so früh aufgehört hat, was das in ihrem Leben verändert hat und wie das alles so zustande gekommen ist. Das fand ich unglaublich interessant und einfach total intensiv. Auch die Ausführungen zu ihrer Familie und wie wir zusammen und gemeinsam so dieses Thema Familie aufgegriffen haben. Irgendwie ja, wirkt dieses Gespräch sehr nach, gerade bei mir. Und ich hoffe, dass das bei euch auch der Fall ist, dass ihr es genossen habt, bei dem Gespräch ein Stück weit dabei zu sein. Und von daher, lasst es mich gerne wissen, wie ihr das fandet. Lasst gerne Feedback da. Ich glaube, das wird uns alle hier sehr freuen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, denn das Thema Magdalena Neuner ist noch nicht geschlossen. Wir machen nächste Woche weiter mit Kopfsache. Bis dahin erstmal eine schöne Woche. Viel Spaß, bleibt gesund, und dann hören wir uns hier nächste Woche wieder mit Kopfsache und Magdalena Neuner. Macht's gut, ciao, ciao.
So, ihr Lieben, und jetzt habe ich noch einen Doku-Tipp für euch. Bin ich schön? Scham ist kein schönes Gefühl. Ich glaube, wir kennen das alle. Aber evolutionsbiologisch gesehen ist Scham notwendig, denn es schützt uns vor Ausgrenzung. Wir wollen dazugehören und sein wie die anderen. Viele Menschen legen sich dafür unters Messer, und auch immer mehr Männer. Marcel beispielsweise ist 32 Jahre alt und kommt aus der Nähe von Darmstadt. Ein muskulöser Typ, macht richtig viel Sport. Ihm sind in der Pubertät vergrößerte Brüste gewachsen, und in der Schule wurde er dafür gehänselt. Jetzt lässt er sich die Brüste entfernen, nicht um optisch schöner zu wirken, sondern um frei zu sein, wie er sagt. Und auch der 27-jährige Arvin schämt sich für seine Glatze. Schon seit er 20 Jahre alt war, sind ihm die Haare ausgefallen. Und jetzt fliegt er in die Türkei und lässt sich eine Haartransplantation machen. Wie es den Männern und Frauen, die sich für ihre Schönheit operieren lassen, geht, könnt ihr in der Doku-Serie Bin ich schön sehen. 3 neue Folgen gibt es ab jetzt in der ARD-Mediathek. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens von ARD Gesund und Enjoy. Eine Produktion von Bose Park Productions für Julian Bruckmann und Robin Gosens im Auftrag des NDR. Sounddesign Jonas Hafke. Wie geht's erscheint jede Woche montags in ARD Sounds. Folgt unserem Podcast gerne und schaut auch mal bei unseren Social Media Kanälen vorbei. Bis zum nächsten Mal.